Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserer Podcast-Reihe Rosenkreuzer im Gespräch. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Walburga Manthey. Ich bin ein langjähriges Mitglied bei AMORG, die Rosenkreuzer. Und mir gegenüber sitzt Nelly von Arburg, mit der darf ich heute sprechen. Liebe Nelly, ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit dir unterhalten darf. Am Anfang wäre es schön, wenn du dich kurz vorstellst, also woher du kommst. Also du bist ja aus der Schweiz, deswegen sage ich schon mal vorab, das wird ein bisschen anders als sonst. Also ich werde so weitgehend Standardsprache sprechen und meine Fragen in der Standardsprache stellen. Die Nelly, da sie aus der Schweiz kommt, wird in Schweizerdeutsch antworten und wir hoffen dann, dass das trotzdem alles verständlich ist. Und wenn wir das Gefühl haben, jetzt wird das zu schweizerisch, dann übersetzen wir vielleicht auch mal was zwischendurch. Ja, Nelly, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, woher du kommst, was du über dich ganz persönlich sagen willst.
Ja, danke vielmals für die Einladung, dass ich da auch zu dir kommen konnte. Und ich komme aus Zürich und bin schon ein langjähriges Mitglied, auch von AMORG. Und ja. Weiters werden wir nichts hören.
Ja, schön. Und dann fragen wir am Anfang immer gerne, wie die Leute zu AMORG gefunden haben. Es ist ganz interessant, weil oft gibt es so einen Zusammenhang nachher zwischen dem ganz persönlichen Zugang, den man dann überhaupt zu AMORG findet, und dem, wie man zu AMORG gefunden hat. Deswegen auch an dich die Frage, Nelly, wie bist du auf AMORG gekommen?
Ja, das war die Liebe.
Also einen besseren Grund gibt's nicht.
Ja, das ist mein Partner, den ich jetzt noch habe. Der war damals schon ein langjähriges Mitglied. Mhm. Und vielleicht ist es noch interessanter zu hören, wie er dazu gekommen ist. Er hat als Junge viel so Wild-West-Roman gelesen oder so Superman. Und dann ist auf der hinteren Seite von so einem Büchli ist so eine Reklame gsi mit einem so einem Buch, und es hat so ein Spinnengewebe gehabt und so eben mystisch. Ja. Und das war die Reklame. Und dann hat er sich darauf gemeldet und ist von da weg ist er Mitglied gsi.
Das heisst ganz, ganz jung dann auch?
Ja.
Über Wild West.
Heute sieht man die Reklame, glaube ich, nicht mehr so viel.
Nein.
Ja. Aber ich habe das noch ganz interessant gefunden, dass man das früher sogar hinter einem so einem, kannst du sagen, Schundroman.
Ja, ich bin auch ganz irritiert, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Ja. Aber spannend, ja.
Ja, und ich habe ihn kennengelernt und das über den Sport. Er ist auch langjähriger Karateka, also Karatemeister, und wir machen es heute noch. Jetzt bin ich auch schon über 30 Jahre dabei und er ist mittlerweile, ja, glaube ich, etwa 50 Jahre dabei. Und praktiziert es noch. Nicht mehr so wie früher, aber.
Ja. Also Karate jetzt?
Ja.
Also du machst jetzt seit 30 Jahren?
Schon über 30 Jahre bin ich
Karate,
jetzt auch dabei.
Okay. Ja.
Und da hat er natürlich einen grossen Einfluss gehabt, weil er das Karate mit AMORG verbunden hat. Er hat also vieles, was in der Lehre, wo wir jetzt gelernt haben oder dürfen lernen, hat er in Sport eingebunden und integriert. Und das ist also faszinierend, wie man jetzt auch mit den Jungen arbeiten kann. Ich habe ein Kind, das ich trainiere, einmal in der Woche. Und da tun wir ganz einfach, fangen wir da an mit dem Ritual, dass sie lernen, sich konzentrieren auf ihren Körper. Und dass sie auch die vier Elemente kennenlernen, wo ja auch eine Grundlage ist vom Studium.
Die vier Elemente im Karate, das ist ja wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja. Wir haben ein Ritual zum Reinlaufen, zur Begrüßung. Das ursprünglich ist es ja eigentlich aufgeteilt auf der Dualität. Ja. Lehrer und Schüler. Also man ist vis-à-vis gestanden.
Ah,
und Wir haben jetzt das eigentlich integriert mit den vier Elementen, indem man reinläuft und sich positioniert auf einer Seite. Also entweder in der Erde, im Bewusstsein, im Feuer oder in der Luft. Und da lernen sie eigentlich von Anfang an schon, je nach Gradierung, auf welcher Seite das sie stehen und was ihre Aufgabe ist.
Also vielleicht sage ich das jetzt nochmal kurz auf Standard. Also die Gradierung, also das ist je nachdem, welchen Gürtel sie haben.
Genau.
Sind sie Erde?
Ja.
Sind sie Wasser? Sind sie Feuer oder Luft?
Genau.
Ja. So aufsteigend?
Ja.
Okay.
Und wir lernen ja, dass das Erdelement, das ist alles, was mit dem Körper, mit der Materie zu tun hat. Und das ist der Anfänger, der zuerst muss seine Grundschule büffeln, hin und her laufen, seine Schritte machen und ganz eine einfache Abwehr und einfach die ganzen Techniken kennenlernt und sie muss im Körper aufnehmen. Und wenn er dann das geschafft hat, dann kann er Zeiten wechseln, dann gibt es das Bewusstsein, dann muss er sich das bewusst nochmal erarbeiten. Also es ist wie eine Spirale, man lernt eigentlich vom Anfang an die Techniken immer wieder auf die neue Art, auf eine neue Ebene.
Ja, ja.
Einmal lernt man sie eben nochmal bewusst führen und nachher kommt man zum Feuer. Dort muss man sie mit den Emotionen führen und kennenlernen. Also seine Emotionen, zuerst einmal, wann habe ich Emotionen? Was führte ich?
Mhm.
Und wie gehe ich mit meinem Vis-à-vis um? Und das ist dann eigentlich, die Feuerseite ist dann mehr der höhere, der Schwarzgürtel eigentlich vorbehalten. Also die Schüler sind noch eher im grünen Bereich, in der Erde und im Bewusstsein.
Ja.
Und erst wenn sie dann eigentlich in die höheren Grad kommen, kommen sie dann eigentlich ins Feuer.
Ja.
Weil dort fängt sie ja dann auch an, mit den Partnerübungen, dass sie müssen wissen, sie dürfen den anderen nicht verletzen. Und, wie gehe ich mit meinen Kräften um?
Also das ist ja sehr anspruchsvoll, ne? wenn man so denkt, wie schwer das so für einen selber auch ist, ne? Überhaupt meine Emotionen zu kennen erstmal, die wahrzunehmen und dann die irgendwie zu kontrollieren und noch zu überlegen, wie gehe ich denn jetzt mit diesen Emotionen um? Das finde ich ja das, Donnerwetter, also wirklich. Ja. Anspruchsvoll, ja.
Und dann ist noch das Luftelement und da steht dann eigentlich der Meister. Also der ist zuständig, dass er die ganze Stunde ja führt. Er muss sich auch überlegen, was brauchen meine Schüler und was brauchen sie in welchem Grad.
Ja.
Dass man nicht jedem das Gleiche darf zeigen und muss das angepasst
übergeben. Ja,
ja, und das ist dann eigentlich das Luftelement, die gelbe Farbe. Und das ist natürlich so, wie Amurg das auch schon lehrt, mit diesen vier Elementen bauen wir das im Training ein. Und noch vieles andere natürlich auch.
Aha. Super. Und dadurch, hast du den Eindruck, dadurch wird dieses Schüler-Meister-Verhältnis auch anders? Also oder entstehen da Beziehungen unter den Schülern eher oder welchen Einfluss hat das?
Der Meister ist immer derjenige, der eigentlich am Schüler etwas beibringen muss. Also steht er immer auf der anderen Seite.
Ja, okay.
Also während den Übungen ist es wieder traditionell. Weil das sieht man ja auch bei allem, was man lehrt. Es ist immer der Fluss vom Wasser muss von oben nach unten.
Ja.
Das ist die Energie, die sich von oben nach unten bewegt. Und der das Wissen hat, der geht das nach unten.
Mhm.
Und wenn es Gleichstand ist, dann ist es einfach ein Austausch.
Ja, ja.
Oder? Und das ist auch etwas, was man teilweise ein bisschen in der Schule sieht, wenn der Lehrer sich zu fest will, mit den Schülern als Kamerad verbinden, hat er plötzlich ein Problem.
Ja.
Und das sind so Prinzipien, die man eigentlich praktisch auch jetzt durch den Sport auch kennenlernen kann.
Ja.
Je mehr, dass man sich als Lehrer nur noch als Kamerad sieht, dann,
Stimmt praktisch diese äußere Hierarchie auch nicht mehr so richtig auch.
Das Problem ist, wenn der Schüler seine eigenen Gedanken zu fest mit einbringt,
ja.
kann man ihm nicht mehr das beibringen, was er eigentlich lernen sollte.
Ja, verstehe. Ja. Eigene Gedanken sind gefragt, aber
am richtigen Ort.
Ja,
ja.
ja.
Genau.
Für den Meister aber auch sehr, sehr schwer und Hochkonzentration.
Ja, ne? und ja. Eben, und sobald das Training aufhört, muss auch die Stellung wieder irgendwie aufgelöst werden. Dann ist man wieder Kamerad. Ja. Aber in dem Moment, wo man lernen will, da merkt man ja auch an sich selber, eben auch, nach 30 Jahren und da kommt da der Lehrer auf dich zu und du siehst ja aus wie ein Anfänger. Das muss man zuerst verarbeiten. und denke, jetzt habe ich 30 Jahre alles falsch gemacht. Und dann muss man einfach sehen, nein, es ist einfach der Moment, das, was jetzt vielleicht falsch gemacht hast, oder nicht falsch, anders gemacht
ja,
hast,
ja.
ist nicht gefragt.
Ja.
Jetzt pass dich an und tu das wieder
ja.
anders auslegen. Also eben, es ist weder falsch noch richtig, sondern einfach im Moment passt es nicht.
Ja, ja. Das heißt, ja, ich glaube, das ist grundsätzlich also so ein Lebensprinzip, ja, dass dein Verhalten stimmig sein muss mit dem, was da gerade passiert.
Ja, da kommt mir jetzt gerade ein Ausdruck von meiner Großmutter. Da hat sie mal geschimpft mit mir. Da sind wir am Morgentisch gesessen. Und dann sage ich, oh, schau mal da auf dem Tisch, da ist der Dreck. Und da hat sie gesagt, ich habe doch keinen Dreck bei mir in der Küche. Das ist nur etwas, was nicht hingehört. Das ist mir geblieben.
Genau, es ist sehr weise.
Ja. Ja.
Die Dinge an sich sind neutral. Sie müssen am richtigen Platz und zur richtigen Zeit da sein.
Genau.
Okay, und das lernt man auch in Karate.
Und wir, oh ja.
Ja, Mensch, toll. Also das heißt, es gibt richtig viele Parallelen zu diesem, also ich nenne das jetzt mal Kampfkunst, in der Kampfkunst und in dem, was wir so über die mystischen Gesetze lernen.
Ja. Auch vor allem die Intuitionen, die man dort lernt. Und da habe ich auch so eine Anekdote. Also ich habe mit einem Kollegen zusammen, ein Sparring gemacht, also ein Kampf, also Freundschaftskampf, man geht da nicht aufeinander los. Und dann sind wir mindestens 3 bis 4 Minuten einfach so da gestanden. Und plötzlich fange ich an lachen. Und er auch. Und genau in dem Moment hat er gemerkt, jetzt wär's gekommen. Und dann ist es eigentlich sinnlos. Dann haben beide gespürt,
ja.
Jetzt wäre etwas passiert, also kannst du es seilen.
Dann löst sich das
dann
auf.
Dann ist es aufgelöst gewesen.
Dann ist der Kampf unnötig eigentlich.
Dann ist es aufgelöst gewesen.
Das ist ja...
Nur wenn du den anderen kannst, überlisten, dass er es eben nicht merkt, dann hast du eine Chance. Dann,
genau.
Aber wo beide gemerkt haben, jetzt ist Pack. Und dann sind wir gegangen und haben eins getrunken.
Schön, oder? Wenn solche Konfrontationen sich auflösen, wenn man das auch so ein bisschen übernehmen könnte ins Leben, oder kann man wahrscheinlich, gell?
Ja.
Durch Spüren, also wenn du jetzt sagst, so Intuitionen, das ist ja auch was wir jetzt so am Anfang bei Amok, also mir jetzt auch aufgefallen, vorher hast du ja auch gesagt, so die Karate-Schüler müssen erstmal so Konzentration auch lernen, das ist ja auch sowas, was wir so am Anfang oder in diesen ersten Übungen lernen, wo man dann immer noch denkt, also konzentrieren, was ist denn das jetzt für eine unnötige Übung? Ich kann mich doch konzentrieren. Und dann kommen die Konzentrationsübungen und dann merkt man, oh je, denkst du, Puppe, gar nicht konzentrieren.
Ja,
und jetzt und Intuition gehört ja auch, so diese Übung der Intuition gehört ja auch so zu den ersten Übungen, die wir da machen, das ist ja spannend.
Ja, und das sind natürlich Übungen, die man daheim macht. Und mir ist es häufig nicht gelungen.
Mhm.
Und dann denkt man so, bist du die Einzige? wahrscheinlich nicht.
Nein.
Aber man hat es schon mal gemacht. Und man hat auch den Sinn noch nicht drin gesehen und hat gedacht, ja, das ist banal. Und erst jetzt, nach Jahren, merkt man dann plötzlich, aha, das funktioniert dann, wenn es du brauchst. Erst dann, wenn es wirklich Not am Mann ist, dann nachher kannst du sagen, okay, man hat das einmal gelernt gehabt und vielleicht vergessen. Und jetzt ist eine Situation und da kommt das plötzlich vor, dass du merkst, ah, was ist eine Intuition und jetzt ist es. Und mit der Zeit kann man das ganz bewusst einsetzen.
Ja.
Und im Geschäft mache ich das auch. Ich bin medizinische Fußpflege, also Podologin. Und in meinem Patientenkalender, da tue ich ganz bewusst schauen, habe ich Löcher, habe ich keine Löcher. Mag ich mehr schaffen oder nicht? Weil es gibt ja dann auch eine Verpflichtung, wenn dann die Leute kommen, dann muss ich dann auch da sein.
Ja, stimmt,
Ich kann dann
das
nicht
muss man
sagen,
vorausdenken.
nächste Woche gehe ich in die Ferien und alles ist mir gleich. Und da kann ich tatsächlich mit dem, dass ich bewusst die Intuitionen einsetzen kann, kann ich planen, ob mir jemand anruft oder nicht. Und das funktioniert. Am Anfang hast du gedacht, ja, das ist unmöglich oder wie geht das? Aber es geht. Und über all die Jahre, wo ich jetzt da auch das Geschäft habe, habe ich eigentlich nie Löcher gehabt. Ich habe immer wieder können genügend Leute aufnehmen. Oder wenn ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt mal Pause, ja, dann ist einfach plötzlich ruhig. Und ich habe die Gedanken können schnell absenden und einfach, ich wäre jetzt froh, wenn ich Ruhe hätte. Und dann ist nichts mehr gegangen. Und es spielt dort schon immer auch ein gewisses Bedenken mit. Klappt es jetzt wirklich, wenn ich wiederkomme? Läutet das Telefon oder nicht? Und dann geht es vielleicht 2 Wochen. Und dann tatsächlich, da kommen wieder neue. Und du weißt nicht, woher.
Das ist, was ich jetzt gerade auch ganz spannend finde, so wenn du das erzählst. Das klingt ja bei dir recht unangestrengt. Also man muss es, wenn man das gut geübt hat oder probiert hat und dann auch hat ruhen lassen, dann muss man sich gar nicht so anstrengen, sondern dann ist man irgendwie so in Verbindung und es wird so eine Selbstverständlichkeit wie, also ich denke jetzt gerade wie Schreiben lernen. Also du machst ja am Anfang deine Übungen und deine Häkchen und das ist ja dann auch, hat man ja auch nicht immer Lust und das ist blöd so als Kind. Und irgendwann gehört es zu deinem Werkzeug und du machst es
Ganz genau.
mühelos und es ist integriert, es gehört dann einfach so dazu, ja.
Und ich glaube, ein wichtiger Teil ist dort, ein Vertrauen haben. Und das muss man sich ja erarbeiten. Und am Anfang ist eben die Angst, funktioniert's? Und irgendwann hast du das Vertrauen. Und dann weißt du, es geht einfach. Und das gibt ein Urvertrauen in dir hinein. Und das ist wunderschön.
Ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil Angst blockiert ja immer. Und dann, also eben, das ist ja dann so eine Art von Misstrauen und dann funktioniert es eben nicht, gell?
Und eben
Und
das
das, ja.
Wichtige, dass du den Gedanken kurz hast und dann eben und dann abgibst. Und das sind ja alles eigentlich Grundprinzipien, die wir im Studium lernen. Ganz versteckt, da kommt mal das oder so. Man hört ja seit Anbeginn immer das Fragezeichen. Am Morgen ist ein wandelndes Fragezeichen, hört man immer, bis einem zu den Ohren rauskommt, dann denkst du, oh je, schon wieder. Aber das ist so wichtig. Wie stelle ich Fragen? Wenn ich immer die gleiche Frage stelle, dann komme ich immer die gleiche Antwort über.
Stimmt.
Und man muss lernen, die Frage auf jeglich verschiedenste Arten zu stellen. Wie viel, woher, warum, wozu? Wozu brauche ich das? Und was macht es mit mir? Und so weiter. Versuche, die Fragen so vielfältig wie möglich zu stellen. Und dann kommt man jedes Mal eine andere Antwort über. Und vielleicht hat man die falschen Fragen gestellt, wenn etwas nicht
Ja,
funktioniert.
das stimmt. Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen
Ja.
stellen. Das ist schon wichtig, ja.
Und das ist auch das Grundprinzip, das ich als Kind immer hatte. Ich habe die Leute, glaube ich, verrückt gemacht mit meinen Fragen.
Ja, die Kinder können das.
Klar, hat es auch Lust. Ich hatte einen Applaus dran, oder? Ja. Zu schauen, wie es da verrückt werden um mich herum. Aber die Lehrer und alle waren nicht so begeistert. Und irgendwie hat mich dann das gleich einfach nie losgelassen. Ich habe einfach gedacht, wieso könnte ich mir keine Antwort geben? Und ich wollte einfach das tiefer wissen und nicht nur einfach das Schulwissen, das da einem anlegt, sondern einfach, ja, wieso passiert sowas? Oder wie, aus welchem Grund und so weiter.
Ja,
und,
ja, ja, also du warst ein Nervensäge für deine Lehrer.
Ganz genau. Und man hat mich da stillgelegt. Hat auch gesagt, ich soll Ruhe geben. Und das hat sich dann auch an mich in den Noten gezeigt. Oder
ja.
Du bist ein Frögerin und kommst nicht raus. Und dann hat es mich auch nicht mehr interessiert. Da habe ich halt angefangen, mich selber, also mir selber Antworten zu geben.
Mhm.
Und ja, manchmal hat man es müssen revidieren, wenn du dann einmal gelernt hast, aha, so nicht.
Ja.
Dass man etwas wieder muss ablegen muss. Man darf nicht einfach drauf bleiben. Und eben das ist eigentlich, was von Amorg mit den Intuitionen verbunden ist, der innere Meister von einem.
Ja.
Ich habe das gelernt, als Kind mir halt selber das zu beantworten und habe ja noch nicht gewusst, was ich mache. Aber ich hatte auch schon irgendwo in mich ein Vertrauen gehabt, das wird dann schon, wird da schon die richtige Antwort finden.
Also eigentlich hast du schon mit den Methoden oder mit den Instrumenten schon gearbeitet.
Aber ja, ich habe es nicht gewusst gehabt.
Ohne es zu wissen und ohne, dass es dir so richtig bewusst ist und hast dann praktisch jetzt später gelernt, das bewusst anzuwenden. Ja. Also du hast aber so das Vertrauen gehabt, du kriegst irgendwie
ja. Und es hat mich aber interessiert, wieso das es funktioniert.
Ach Mensch.
Und da muss ich sagen, da hat Amorg mir jetzt über all die Jahre eigentlich die Antworten können liefern.
Mhm.
Wie funktioniert so etwas? Und das habe ich nie können ausfindig machen sonst. Das ist fantastisch und da möchte ich ganz herzlich danken, dass ich das auch dürfen.
Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Wir haben so unsere Punkte, wo wir sehr dankbar sind, dass wir
zugefunden haben.
Dass wir dem begegnen durften und dass wir da Antworten finden, die man sonst jetzt nicht gefunden hätte. Ja, also, du hast einmal über die Liebe, über den Kampf und so weiter ganz tolle, spannende Sachen erzählt. Was ich immer gerne frage, ist auch so nochmal dieses Verhältnis, was man vielleicht zu Ritualen hat, aber eigentlich hast du es vorher auch schon so ein bisschen gesagt, dass so rituelle Sachen auch in diesen Sport einfließen bei euch.
Aber eigentlich ist da meine Großmutter zuständig gewesen.
Gut.
Dass sie mir das eröffnet hat.
Also den Sinn für Rituale?
Ja.
Aha.
Ja. Also sie hat es auch nicht gewusst, aber
schön, was man so alles macht, ohne es zu wissen, gell?
Und das war die Weihnacht. Sie hat die Weihnachten zelebriert. Und das ist immer faszinierend gewesen als Kind. Wir haben dürfen den Baum schmücken, der Brüder und ich. Und wenn es dann Heiligabend war, dann sind wir wieder zu ihr gekommen. Wir haben ja alles gesehen und kennt, aber Kerzen sind natürlich noch nicht angezündet. Da hat der Bruder mit dem Grossvater dürfen in der Stube bleiben und die ganze Familie hat rauf müssen, in den oberen Raum und warten, bis dann da das Glöckchen kommt.
Schön.
Und dann haben wir runter dürfen. Dann ist die Tür aufgegangen. Boah, und dann ist da der Baum gestanden. Voll erhellt.
Ja, oh, schön.
Mit Lämpchen. Ja. Also noch mit noch richtigen Kerzen haben wir noch gehabt. Und das war ein wunderschönes Erlebnis.
Aber das ist ja schon so ein bisschen das, was wir auch machen, wenn wir praktisch einen Tempel vorbereiten. Wir bereiten den Raum für ein ganz besonderes, inniges Erlebnis vor, schaffen praktisch so einen heiligen Rahmen. Und das hört sich sehr danach an, so dass deine Großmutter diesen Sinn dafür hatte, dass man das ganz, ganz besonders
ja,
zelebriert.
Genau. Und darum kommt mir das auch immer wieder in den Sinn. Wenn ich ganz am Anfang habe ich da meinem Partner immer gesagt, oh du, die lämpelt immer im Zeug rum. Überall hat es Kerzen und
Lämpeln. Also sie zünden Lichter an, um das mal standarddeutsch zu sagen. Lämple,
auch Lämple. Die Lämple da im Zeug rum.
Schön.
Aber das hat mich hier als Kind schon fasziniert, als ich das gesehen habe. Und dann ist natürlich das Geschenk auspacken, ja. Das ist alle Geschenke unter dem Baum. Und dann hat der Bruder eins geholt und dann darauf lesen, wem gehört es. Und dann ist das verteilt worden. Und dann haben wir alle müssen warten, bis der das ausgepackt hat, oder? Und dann alle, oh, schön!
Gell, das hast du wollen.
Und auch gesehen, die Freude vom anderen.
Ja.
Von dem, was man bekommen hat. Und ich habe mir natürlich einen Spass gemacht daraus, oder? Weil wir haben, die Grossmutter hat dann nämlich die Papierchen wieder aufbügelt.
Ja, klar.
Da hast du nicht verreissen.
Ja.
Und da habe ich natürlich super langsam gemacht, bis ich es auspackt habe. Die anderen sagten, komm, mach mal. Also das war eigentlich Weihnachten, wo meine Grossmutter, ohne dass sie es zu wissen hat, mir dort auch einen Einstieg geboten hat.
Aha. Und es war dann vorwiegend, also deine Großmutter, du selber hast jetzt keine, wie soll ich sagen, über die Familie keine Kirchenerfahrung oder so, weil manche, also ich jetzt, ich bin praktisch in einer religiösen Familie groß geworden, das heißt, ich mein Sinn für Rituale wurde schon auch so geweckt, indem wir in die Kirche gegangen sind und so weiter. Zwischendurch natürlich ganz große Ablehnung, das ist klar, aber trotzdem ist da ja, merkt man dann später, da ist sowas vorgebaut.
Nein, das war überhaupt nicht, weil meine Eltern sind nie in Kirche und haben da keinen Glauben gehabt. Und das ist aber eigentlich das Gute, weil durch das bin ich völlig unbelastet an diese Geschichten an. Also was mich noch erstaunt hat, mein Vater ist am Sonntag immer mit einer Kinderbibel, das ist ein wunderschönes Buch gewesen, wo alles gezeichnet war und alle Geschichten drin. Da haben wir wirklich Geschichten gehört.
Mhm.
Das ist für uns völlig frei, einfach ohne irgendwelche
Er hat einfach Zwang. Geschichten erzählt. Also dein Vater, der nicht religiös war,
hat uns einfach die Bibel als Geschichte erzählt.
Schau, toll.
Und da habe ich sozusagen alle Geschichten kennengelernt und die, die in der Kirche waren, die haben geschlafen. Da hatte ich müssen erfahren, die wissen ja gar nichts.
Aha.
Und da, was mich aber eben dort einfach immer auch die Frage gestellt hat, wie kann das überhaupt sein? Da kommen zwei aus dem Paradies und dann haben die schon ganze Völker gemacht und wie geht das?
Also bist du da mit dem Verstand dran und
ja,
der
genau.
hat ja gesagt,
und
das kann
gesagt,
sein.
Das ist eine Blödsinn. Geschichte, das sind Geschichten, das kann nicht anders sein. Aber es hat mich gleich nie in Ruhe gelassen.
Ja.
Und wenn das wirklich so ist, dann müssen ja alle miteinander verbrüdert und verschwestert sein.
Ja.
Und das habe ich mit 12 habe ich mir das schon so zu Weg gelegt. Und das sind Gedanken, die mich nie loslassen. Ja. Wie erklärt man das? Und eben von daheim aus ist eher Ablehnung gegen Religion.
Ja.
Und ich habe es gesucht.
Mhm.
Und das ist doch interessant. Warum?
Ja. Ja.
Dass ich eigentlich, man hat ja nicht darüber geredet.
Ja.
Sondern eben, es ist alles eigentlich nur.
Ja. Ja. Weil du so, sowieso so viel gefragt hast. Also du warst schon dieses berühmte lebende Fragezeichen. Ja.
Und das sind alles so Fragen, die mich eigentlich nie losgelassen hat. Und jetzt nach Jahren sehe ich, was auch im Studium dort alles behandelt wird. Über die Symbolik, über alle Religionen werden eigentlich aufgelistet und angeschaut. Man tut nicht eine hervorheben.
Ja.
Und das finde ich faszinierend.
Ja.
Und überall sieht man aber, wo Lehrelemente da sind, die wir tagtäglich verwenden und nicht mehr wissen, was es ist.
Ja, stimmt.
Wie man heute in der Schule rechnet, Zahlen hat, aber die sind nackt, die sind völlig Blut da und nur noch rein für den Kopf und nichts mehr für das Herz. Also, dass eine Zahl auch eine Eigenschaft kann haben und etwas bedeutet. Ja. Und das Gleiche mit geometrischen Formen und so weiter. Ja. Und das erkennt man dann in der Architektur, in der Kunst. Überall kommen einem die Zahlen oder die Farben, die man vorher mit den vier Elementen kommen einem wieder zum Vorschein. Und dann kannst du das mit der Zeit einordnen.
Ja, ja.
Und das hat mich so fasziniert. Und jetzt noch mehr. Immer, je mehr dass du da rein siehst, kommst du wieder ein Element mehr über, wo kannst.
Das stimmt, ja, ja.
Und das ist auch etwas, wo wo ich noch keinen Kontakt zu Amor hatte, da habe ich mit etwa 20, da kommt so der Hesse, oder?
Ja, ja,
Hermann Hesse. Goethe.
Ja.
Und da habe ich Goethes Faust gelesen. Und für mich
mit 20?
Mit 20.
Sehr gut.
Und dann war das für mich wie die Bibel gewesen, was da gestanden ist. Das
so früh so fasziniert.
Ja, die hat mich fasziniert. Nur schon, als er im Studierzimmer rein ist und da kommt da der Geist, oder?
Ja.
Ich bin der Geist. Wie
steht verneint, glaube ich.
Nein.
Steht das?
Du siehst den Geist, den du begreifst, nicht mich. Und das ist das.
Ja.
Wow.
Ja. Okay.
Das ist schon. das ist schon.
Ja. Ja.
Oder was mich auch jetzt immer noch wahnsinnig beschäftigt, das ist das Hexen einmal eins. Das finde ich faszinierend.
Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich weiß, dass das eine unglaubliche Sache war, aber ich habe den Faust schon lange nicht mehr in der Hand gehabt, jetzt wo du sagst.
Da ist er ja dann bei der Hex. Also er hat sich ja dann mit dem Mephisto zusammengetan und gesagt, okay, ich gebe dir meine Seele und du machst mich jung und schön. Und
genau.
Und dann ist er ja in die Hexenküche gekommen.
Ja.
Und dann tut die Hex ihm eigentlich jetzt da das Zeug brauen und sagt ihm aber eigentlich eine ganz weise Sache. Und zwar, du musst verstehen, aus 1 macht 10. Und wenn man Zahlen kennt, wir dann eigentlich lernen, in den oberen Graden, dann nachher weiss man, was das dort beinhaltet und bedeutet. Also, dass Goethe auch sich mit dem befasst hat. Mhm. Und darum ist es, finde ich, sehr sinnvoll, dass wir uns wieder mit diesen alten Schriften und Gelehrten eben auch befassen. Also du musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 lass gehen.
Okay.
Die Dualität. Das ist die Dualität. Ja. Und 3 macht gleich, dann bist du reich. Die Manifestation.
Ja.
Verlier die 4. Die 4 Elemente. Und dann kommt, aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8. Dann ist's vollbracht.
Ist alles drin, ja.
Ist alles drin. Und dann kommt aber der beste Satz, da heißt's, und 9 ist 1. Und 10 ist keins. Das ist das Hexen einmal eins. Also die Hexe schickt ihn zurück zur 1.
Ja.
Und sagt, du, überleg dir nochmal, was du da alles gemacht hast und wie es zusammengehört. Fang nochmal von vorne an. Und das ist alles in dem Hexen einmal eins schon drin. Also ich deute es so, ein anderer deutet es vielleicht anders, aber für mich hat es einen Sinn und mich befriedigt es.
Das ist toll, das haut mich jetzt auch wieder um. Ne? Also weil man merkt, wie oft man über solche Dinge drüber liest. Also ich werde den Faust jetzt
noch wieder, ne?
Auf jeden Fall noch mal in die Hand nehmen. Wow, toll, toll. Das Hexen einmal eins. Ja. Nelly, ich würde sagen, besser kann man nicht abschließen als mit dem Hexen einmal eins von Goethe.
Ja, dann. Ist gut, lassen wir es bitte. Sie mit dem, hä?
Wohl? Dann sage ich dir ganz herzlichen Dank für das wirklich tolle Gespräch. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Mir auch, danke vielmals. Ich bin froh, dass es fertig ist.
Ja. Okay, wohl? Bis auf Weiteres.
Danke vielmals.
Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Podcasts abonnieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, unsere Facebook-Seite oder unsere Website www.amorc.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns an info@amorg.de.